So. Komisch. Ja. Okay. Aber es ist meine Krone. Ist zu weit unten. Macht mal richtig. Okay. Okay.
Jetzt.
Gut. Gut, noch nicht? Ja, gut. Jetzt höre ich mich auch. Was hatten wir gerade gehört? Augen, Ohren, Mund? Ich möchte heute genau darüber sprechen, wie Jesus Augen, Ohren und Mund hat und was er sagt zu uns. Seit einigen Wochen beschäftigen Elia und mich die sieben Sendschreiben. Das sind ja sieben Briefe am Anfang des Buches der Offenbarung. Und da heißt es, erstmal in den ersten, in zwei Versen, Kapitel 1, 4 und 5, Johannes den sieben Gemeinden, das sind also diese sieben Briefe, die in Asien sind. Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Und von den sieben Geistern und von die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten oder der Erstauferweckte aus den Toten und der Fürst der Könige der Erde. Also die drei, der ist, der war und der kommt, das ist Gott selbst, der Vater. Von den sieben Geistern, das ist die Fülle des Heiligen Geistes und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der hier spricht. Johannes grüßt hier sieben Gemeinden, die sich damals in Asien, das ist die heutige Türkei, in sieben entsprechenden Städten befanden. Er selbst war gefangen auf der Insel Patmos, das ist eine Gefängnisinsel gewesen, vorgelagert vor dem Festland, vor dem Griechisch, vor dem Türkischen, Richtung Griechenland. Und Johannes erblickt Jesus und ist zutiefst erschüttert, fällt um wie tot, weil es ist kein Geringerer eben als Jesus in verherrlichter Erscheinung, furchterregend. Und nicht mehr in dieser Menschengestalt, wie er ihn damals, als er jung war, gesehen hat. Da heißt es in Vers 10 und 11: Ich war an des Herrn Tag im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune. Wenn man so direkt neben einer Posaune stand, der weiß, da fällt einem schiers Trommelfell raus. Und die sprach: Was du siehst, schreib in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden: Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Auf die gehen wir nachher noch ein. Und jetzt folgen die Verse 12 bis 19. Und da wird Jesus dann beschrieben. Das Erste, was Johannes aber sah, war nicht Jesus. Das kommt jetzt hier. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie Feuerflammen, und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges Schwert, ein scharfes Schwert, hervor. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Schreibe nun, was du gesehen hast, und was ist, und was nach diesem geschehen wird. Ich glaube, jeden von uns hätte diese Erscheinung umgehauen. Wenn Jesus Johannes nicht in dem Moment berührt hätte und ihm gesagt hätte, fürchte dich nicht, er wäre nicht in der Lage gewesen, das, was er da an Visionen und Gottes Wort empfing, irgendwie aufzuschreiben. Er hätte es vielleicht nicht mal aufnehmen können. Man bedenke, er stand als physischer Mensch zwischen Himmel und Erde. Und die Beschreibung von der Person Jesu ist bemerkenswert. Sie ist voller Symbolik und sehr anschaulich. Zuerst wird uns gesagt, wo Jesus sich befand. Das ist das Erste. Zwischen den 7 Leuchtern. Und wir lesen dann, ich nehme das jetzt mal gerade vorweg, Vers 20. Was das Geheimnis der 7 Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast, und die 7 goldenen Leuchter betrifft. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden oder sind die 7 Gemeinden. Und Jesus steht mittendrin. Und diese 7 Gemeinden sind mehr als diese historischen 7 Gemeinden, an die diese Briefe dann geschrieben wurden. Ich bin sicher, es ist die Gesamtheit des Leibes Christi gemeint. 7 steht für diese Gesamtheit. Und diese Gemeinde ist unabhängig von Orten und Zeiten. Es geht hier um die Herausgerufene, die Braut. Und im Besonderen bei den Sendschreiben um eine Zeitspanne in dieser sichtbaren Welt, weil diese Herausgerufene, die Braut, die besteht ewig, so wie der Bräutigam. Sie gehört zum Bräutigam. Aber was hier beschrieben wird, ist diese Zeit, in der wir leben, diese sichtbare Zeit, eine Zeit, eine kurze Zeitspanne im Vergleich zur Ewigkeit. Aber das temporäre, historische Existieren von diesen Gemeinden, das hat eine prophetische Dimension, zeitübergreifende Dimension, und das lesen wir ganz oft in der Bibel, dass Geschehnisse, die temporär stattgefunden haben, dass die eine ewige Bedeutung haben und dass sie prophetischen Charakter haben auf andere Zeiten hin. Also wir finden, die Bibel ist voll von solchen Geschichten oder historischen Begebenheiten, und deshalb ist sie auch so dieses lebendige Wort, was uns heute genauso anspricht wie vor Hunderten von Jahren oder Tausenden von Jahren. Es ist gültig. Was mir noch auffiel, ist, das Buch der Offenbarung, denke ich, ist als Ganzes an diese Gemeinden geschrieben. Und diese Sendschreiben sind wie so die Briefköpfe. Denn nach jedem einzelnen Sendschreiben steht dieser Satz: Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und das ist wie so ein Doppelpunkt. Und dann fängt es mit Kapitel 4 an, 4 bis 22, der Rest des Buches der Offenbarung. Aber jetzt wird die Person Jesu ja vor allen Dingen am Anfang als erstes vorgestellt und repräsentiert und dargestellt in Bildern. Und ich denke, das hat was mit der Priorität zu tun. Es geht um Jesus Christus. Er ist der, der offenbart, aber er ist auch der, der offenbart wird in der Offenbarung. Und er ist der, der spricht, der also das sagt, was Johannes dann aufschreiben soll. Und er deutet es auch. Jetzt brauchen wir mal die Verse 13 bis 18 auf der Leinwand. Und da gehen wir mal der Reihe nach die Merkmale von Jesus durch. Da ist erstmal die Gestalt des Menschensohnes. Also eine göttliche Erscheinung, aber in Menschengestalt. Es ist ein klarer Hinweis, er ist der Mittler zwischen den Menschen und Gott. Dann ist da das lange Gewand, was er trägt. Wir wissen, dass es war eine Vorschrift im Alten Testament, dass die Hohenpriester dieses lange Gewand trugen. Und auch der Richter trug ein langes Gewand. Und es war oft die gleiche Person. Ne? Der Hohenpriester hat auch recht gesprochen. War ein vorgeschriebenes Kleidungsstück und deutet darauf hin, dass Jesus unser Hohepriester ist, so wie es auch im Hebräerbrief steht. Und er tritt für uns ein vor Gott. Wer ihn als solches ablehnt, für den ist es ein Richter. Oder der Richter. Dann der goldene Gürtel war im Altertum eigentlich nur den Königen vorbehalten. Meistens mit prunkvollen Verzierungen. Jesus ist der König, der Fürst aller Könige der Erde. Er steht über allen Mächten dieser Welt. Dann sein weißes Haupt und Haar. Wir kennen ja aus den Sprüchen diesen Vers, dass das graue Haar eine Krone der Ehre ist für den Menschen und dass es auf Weisheit hindeutet. Und es macht deutlich, dass Jesus, der schon mit 33 Jahren hingerichtet wurde und in den Himmel aufgefahren ist nach seiner Auferstehung, dass er weise und allwissend ist. Deshalb hat er ein weißes Haupt, weil er weise ist. Und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und stellt euch vor, jemand, der vor Gott steht, der Gott anschaut, der mit Gott vertraut ist, der viel Zeit im Gebet verbringt. Schaut euch in die Augen. Es ist schon so, dass man merkt, der Person ist nichts verborgen. Aber wenn Jesus eine Feuerflamme in seinen Augen hat, dann wissen wir, er durchschaut uns, unsere ganzen schlechten Gedanken, er kennt uns. Vor ihm haben wir nichts zu verbergen, gar nichts. Vor ihm ist alles, wie im Hebräerbrief steht, alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes. Am besten, man sagt ihm gleich die Wahrheit. Jesus stand aufrecht auf seinen Füßen und seine Füße waren gleich glänzendem Erz, wie glühendes Metall im Ofen. Erz ist oft in der Bibel ein Bild oder im Zusammenhang mit Gericht. So der Altar, auf dem das Sündopfer geopfert wurde, war aus Erz. Jesus erscheint hier auch als Richter, der das letzte Wort spricht. Und das ist auch, diese ganze Erscheinung ist autorisiert. Es ist die Autorität über allen Autoritäten. Und deshalb darf er die Gemeinde beurteilen, loben, tadeln, strafen, belohnen. Er darf sie aufrufen zur Umkehr. Er hat die Autorität. Dann kommt seine Stimme, die ist wie das Rauschen vieler Wasser. Und wer von euch war schon an einer Brandung, wo so richtig mit Felsen und zerklüftet und hat erlebt, wie das Wasser dagegen schellt, zerspritzt und unglaublichen Lärm macht. Oder ein ganz hoher Wasserfall, ja, an den Niagarafällen, man versteht seine Stimme nicht, seine eigene, weil es so laut sein kann. Und das traut man dem Wasser eigentlich eher nicht zu, aber wenn es dann in dieser Wucht und dieser Menge kommt, dann ist es gewaltig und das ist die Stimme Gottes, wie viele Wasser. Und das ist die Stimme, mit der er gerufen hat, es werde Licht, mit der er diese Welt geschaffen hat und die Dinge, die wir sehen, in Existenz gerufen hat. Und dann noch die 7 Sterne in seiner Hand. Wir wissen jetzt, haben es gelesen, es sind Engel. Und Engel ist auch von dem Griechischen her auch ein Wort für Bote. Er hat diese Macht über die Boten, über die Engel, über die Stellvertreter für die Gemeinden. Ich habe schon öfter gehört, dass es diese Auffassung gibt, das sind die Pastoren der Gemeinden. Aber es gibt im Neuen Testament nicht ein einziges Beispiel, wo es einen Pastor für eine Gemeinde gibt. Es gibt dieses Beispiel nicht und es gibt nur Älteste und es sind mehrere und es gibt die Gemeinde. Und ich denke, das sind entweder Boten, die diese Städte gesandt haben oder es sind ganz sicher Boten, die Städte gesandt haben, die in Gottes Hand sind, damit sie die Botschaft von Johannes in die Städte, in diese Gemeinden bringen. Und wenn man es historisch sieht, zeitübergreifend, ich bin davon überzeugt, es gibt diese Engel in der Himmelswelt, die Boten Gottes sind und die den Auftrag haben, in ihrem Rahmen, den Gott ihnen gesteckt hat, für Menschen, für Gemeinden einzustehen. Deshalb, wir nehmen es so, wie es da steht. Es sind Engel, es sind Boten und die sind in der Macht, in der Hand Gottes, in der Hand Jesu. Er hat die Autorität darüber. Wir haben es hier mit einer überaus herrlichen Autorität zu tun. Ich weiß, ich bin sicher, Jesus hält die Engel in seiner Hand. Das lesen wir übrigens auch im Hebräerbrief ganz am Anfang gleich. dass er über sie gesetzt ist, über ihnen steht. Und dann kommt noch das zweischneidige, scharfe Schwert, was aus seinem Mund kommt. Und wir kennen alle diesen Vers aus Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes. Und ein Richter ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Es gibt dieses Lied, die Gedanken sind frei. Das ist so menschlich, ja? Es ist einfach nur für diese sichtbare Welt sind die Gedanken halt unsichtbar. Aber Gott kennt sie alle. Gott kennt die tiefsten Regungen unseres Herzens. Ich glaube, er sieht an uns mehr, als wir selber uns selbst wahrnehmen. Uns ist manchmal nicht klar, was für miese Motivationen wir haben. Wie wir von dem natürlichen Menschen negativ gesteuert sind. Das ist uns nicht immer bewusst. Aber Gott sieht es. Er weiß es und er weiß auch, was wir als Erziehung brauchen. Ich vergleiche das immer mit den Kindern. Ja? Kinder wissen auch nicht immer, was in ihnen da vorgeht, wenn sie trotzig und zornig werden. Es geht einfach mit ihnen durch. Aber wir Eltern kennen das von uns selbst und wir durchschauen unsere Kinder und wir sprechen sie dann drauf an. Und dann wundern sie sich, wow, Papa, Mama wissen das. Dieses Schwert aus dem Mund Gottes, aus dem Mund Jesu, ist wie das Messer des Chirurgen. Und es will eigentlich unser Leben retten. Darum geht es. Fleisch und Geist müssen voneinander getrennt werden, damit es keine Verwirrung gibt. Sünde muss als solches erkannt werden. Und entfernt werden. Und das geschieht durch das Wort Gottes. Zum Schluss noch das Angesicht Jesu. Es ist wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Kennt ihr den Vers aus den Psalmen, glaube ich, oder Sprüche? Ich weiß es gar nicht, wo er steht. Wer ihn anschaut, wird strahlen vor Freude. Es tut gut, ihn anzuschauen. Seine Vorstellungskraft einzusetzen und diese Beschreibung aus Gottes Wort sich vorzunehmen und zu sehen, Jesus ist herrlich, er ist wunderschön, er ist unser Bräutigam, auf den wir warten. Und das, man spricht ja auch von der hellen Freude, ja, die Licht ins Dunkel bringt. Das brauchen wir. Und wenn wir sein helles, leuchtend helles Angesicht anschauen, dann wird es bei uns auch hell. So, die Briefempfänger der sieben Sendschreiben, die waren bei dieser Erscheinung nicht dabei. Sie sind also auf die Beschreibung, die Johannes hier liefert, angewiesen. Aber Jesus selbst hat in den Sendschreiben auch noch diktiert, an jeden Anfang hat er eine dieser Eigenschaften, die hier aufgezählt wurden, nochmal vorangestellt und noch welche dazu. Ich lese jetzt diese Anfangsverse, Kapitel 2, Vers 1, da fangen diese Briefe an. Dies sagt der, also an Ephesus geht es, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Also das gefällt mir einfach unglaublich gut, dass er inmitten dieser Gemeinden wandelt. Er ist da, er ist auch jetzt hier. An Smyrna, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und der wieder lebendig wurde. Und an Pergamon, dies sagt der, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat. Und an Thyatira, dies sagt der Sohn Gottes, der der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Kapitel 3, Vers 1 an Sardes. Dies sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Vers 7 an Philadelphia. Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Wie gut, dass er den Schlüssel hat. Und Vers 14, Laodicea, dies sagt der Amen. Das heißt ja, so sei es. Das ist ein Wort für Bestätigung. In ihm ist das Ja und das Amen und er ist das Amen. Der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Er war dabei. Und ich ermutige euch, lest heute Abend noch die sieben Sendschreiben mal ganz durch, nicht nur die ersten Verse. Und es ist eine Fundgrube, für Einsichten in das Reich Gottes. Es zeigt uns, was für Gefahren lauern, es zeigt uns, wie Jesus, was Jesus schätzt und wovor er uns warnt, was uns hilft, es zeigt uns, was uns überwinden lässt. Lest es heute Abend mal durch, ist nicht so viel, kann man lesen an einem Abend. Und in jedem dieser Briefe steht, ich kenne deine Werke. Er sagt zu jeder Gemeinde extra, ich kenne deine Werke. Und es ist klar, er ist zwischen diesen Leuchtern, er ist zwischen den Gemeinden, er ist da und er kennt alles. Ich möchte noch auf eine Sache besonders hinweisen, diese überragende Persönlichkeit von Jesus, dem alle Macht gegeben worden ist im Himmel und auf der Erde, der auch uneingeschränkt handeln kann, von dem sich jedes Knie beugt, der ist nicht fern von uns. Können wir im Römerbrief lesen, er ist nicht fern von uns, er ist nahe. Ich wünsche mir so, dass es uns bewusst ist, dass er hier ist. Dass er hier ist und dass ich mit ihm Gemeinschaft haben kann, hier und jetzt. Und dass Jesus höchstpersönlich über seine Gemeinde wacht. Es ist seine Braut. Ich meine, da ist die höchste Sehnsucht, die möglich ist, geht dahin. Und die Gemeinde, wie sie hier beschrieben wird, in diesen sieben Sendschreiben, in diesen unterschiedlichen Profilen von Gemeinden, wird der Leib Christi beschrieben. Genauso ist sie. Sehr unterschiedlich, hat lobenswerte Teile, aber auch üble Entgleisungen, hat treue Leute, aber auch kompromissbereite, lau gewordene, erkaltete Teile. Aber Jesus will, dass wir heilig und schön sind als Gemeinde. Und wenn man die Bedingungen liest, da steht dann, wer überwindet, wer Geduld hat bis zum Ende, wer in der ersten Liebe bleibt, wer heiß anstatt lau ist, wer den Glauben bewahrt, wer durchhält bis zum Tod, wer Buße tut und wer treu bleibt, der bekommt das Leben in der Fülle, in der Gegenwart des Höchsten, ohne Ende, ohne Tod, ohne Limit. Der bekommt es, wer überwindet. Jesus will retten. Das ist sein Anliegen mit diesen Briefen. Sein Anliegen ist nicht der Tadel, deshalb stellt er auch das Lob vorne ran. Es ist interessant, das ist ihm wichtig, dass wir ermutigt werden, dass wir durchhalten, dass wir überwinden, dass wir Buße tun, wo nötig, dass wir uns als Gemeinde zum Guten hinwenden und erneuern lassen, jeden Tag neu. Aber es ist auch freiwillig. Und da ist mir aufgefallen, ich lese mit euch noch den letzten Brief, Kapitel 3, 15 bis 21. Das geht an Laodicea. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Also weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Man denkt, okay, ups, das Gericht ist gesprochen, alles vercheckt. Aber es geht noch weiter. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir. So, es gibt also noch einen Rat. Von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Er liebt Laodicea. Sei nun eifrig und tu Buße. Ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Was Besseres gibt's nicht. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Was denkt ihr, was sind es für drei Ratschläge, die er gibt, von Jesus zu nehmen? Feuer, im Feuer geläutertes Gold. Was ist das? Glaube wird geläutert im Feuer, auf jeden Fall. Noch was anderes. Den Glauben brauchen wir auf jeden Fall. Aber ich habe noch einen anderen Aspekt. Ja, aber es muss geläutert sein. Und was ist geläutert? In Psalm 12, Vers 7, die Worte des Herrn sind reine Worte. Silber am Eingang zur Erde geläutert, siebenmal gereinigt. Und in Sprüche 30, Vers 5 steht, alle Rede Gottes ist geläutert. Ein Schild ist er denen, die bei ihm Zuflucht suchen. Was er uns anbietet, ist sein Wort. Dieses Wort ernst zu nehmen, weil es ist geläutert, es ist geprüft. Wir können uns tatsächlich darauf verlassen. Dann die weißen Kleider, das ist klar, oder? Im Blut gewaschen und gerecht gesprochen durch das Blut Jesu. Das bietet er uns an, weiße Kleider. Nicht aufgrund von irgendwelcher Bemühung, sondern aufgrund seines Angebots und seiner Gnade. Die Augensalbe, Öl steht für den Heiligen Geist und der Heilige Geist öffnet uns die Augen. Und das brauchen wir. Wir brauchen es, sonst sind wir blind und können nichts beurteilen und erkennen nicht, wenn wir schief liegen. Also wir brauchen das Wort Gottes, wir brauchen Glauben Und das muss zusammengehen, ne? Der Glaube und das Wort Gottes. Ohne Glauben kann ich nichts vom Wort Gottes nehmen. Ich muss es glauben. Die Gerechtigkeit, das sind die weißen Kleider, und der Heilige Geist, das ist die Augensalbe. Und es ist sehr tröstlich zu sehen, dass selbst wenn man zu dieser Gemeinde gehört und lau geworden ist, wenn die Begeisterung nachgelassen hat oder wenn man einfach eben nicht brennt für Jesus, Kompromisse macht, dann, also Jesus verabscheut das. So wie er sagt, ich speie dich aus. Das ist hässlich, das ist, genau das wollen wir ja nicht. Und doch kennen wir diese lauen Momente, wo wir uns selbst nicht mögen. Also mir geht es so. Wo ich gerne brennen würde, aber mir fehlt irgendwie die Energie. Und dann sucht man doch den Weg der Bequemlichkeit. Und Jesus liebt es gar nicht, gar nicht. Und er sagt, komm, es gibt einen Rat. Nimm von mir. Und dann gibt es auch einen Ausgang, dann gibt es auch einen Weg, ein Überwinden. Ja, ich wünsche uns, dass wir am Ende auf dem Thron mit Jesus sitzen dürfen, dass wir überwinden, dass wir durchhalten, dass wir nicht aufgeben, dass wir uns nicht fürchten, dass wir feststehen, dass wir die Ratschläge, die auch in den anderen 6 Briefen noch gegeben werden, dass wir sie beherzigen. Und es ist nicht zu schwer. Es ist nicht zu schwer. Jesus hat uns alles gegeben und ausgestattet. Und das Beste ist, was uns am meisten hilft, ihn anzuschauen. Das reißt dich raus aus dem Sumpf. Vater, ich bete, dass du uns die Augen öffnest, dass du uns deinen wunderbaren Sohn, Jesus Christus, mehr und mehr offenbarst, dass wir ihn lieben mit heißer, inniger Liebe, dass wir ihn nicht loslassen und dass wir am Ende tatsächlich überwinden. Danke, dass du uns durch schwere und gute Zeiten führst, aber dass du der Garant bist, dass wir es schaffen können. Danke, Vater, in Jesus' Namen. Amen.